Ein Hallo und herzlich willkommen zum GT Talk, der wöchentliche Podcast zur GT und Langstrecke hier auf meinsportpodcast.de. Wir schauen zurück auf das 6-Stunden-Rennen der Nürburgring-Langstreckenserie und alles, was dazugehört hat. Natürlich auch die unschönen Nachrichten sowie die Imsa Vortex Sportscar Championship mit dem Rennen aus Elkhart Lake. Das jetzt in den kommenden Minuten hier im GT Talk auf meinsportpodcast.de. Und damit nochmal ein Hallo und herzlich willkommen hier zu dieser neuesten Ausgabe. Ja, die Nürburgring-Langstreckenserie ging ja am letzten Samstag in ihren nächsten Lauf. Das war für die Rennserie der zweite Lauf nach den 24 Stunden vom Nürburgring. Es gab ja noch den Lauf unmittelbar, kann man wirklich so sagen, nach diesem 24-Stunden-Rennen am 22.06. mit dem 69. ADAC Westfalenfahrt und die NLS 4 stand jetzt eben an mit dem Rowe 6 Stunden ADAC Ruhrpokal. Das Wochenende startete aber nicht so, wie man sich das erhofft hatte, nämlich dass man dort mit sehr unschönen Nachrichten konfrontiert worden, nämlich gab es eine Explosion einer Druckflasche im Fahrerlager. Das Ganze ereignete sich am Freitagnachmittag, ganz genauer gesagt kurz vor 18 Uhr, schrieb die Polizei zuerst auf dem Presseportal, dass im Bereich des Fahrerlagers eben auf dem Nürburgring mehrere Personen zum Teil schwer verletzt worden sind. Nach der zu dem Zeitpunkt stehenden Aussendung der Pressemitteilung gab das im Rahmen der Probe- und Einstellfahrten gab es dort mehrere Verletzte, zum Teil erfolgte dies dann der Transport der Verletzten mit dem Hubschrauber zu nahegelegenen Krankenhäusern. Da gab es dann später noch am Tage, besser gesagt in der Nacht, einen weiteren Zwischenstand. 22 Personen wurden insgesamt verletzt, von den Personen erlitt eine Person schwerste und drei weitere Personen schwerere Verletzungen. Die weiteren Personen erlitten leichte Verletzungen, unter anderem auch Knalltraumata, die dort in den verletzten Zahlen natürlich auch mit hineinzählen. Die Ursache des Unfalls, sagte die Polizei, dürfte vorbehaltlich weiter Ermittlungsergebnisse die Explosion einer Druckflasche hinter einer Box im Bereich des Fahrerlagers sein. Die Kriminalpolizei hat nämlich wie nach solchen Vorfällen üblich die Ermittlungen aufgenommen. Und das ist nämlich jetzt ein wichtiges Thema. Und bevor wir da zum Sportlichen kommen, ist es die Frage natürlich, wie sowas passieren kann. Da kann man nur mutmaßen, das wollen wir ja eigentlich nicht klären, sondern im Endeffekt, welche Teams betroffen sind. Das war unter anderem Manta Racing, die haben sich nämlich am Samstagmorgen nochmal dazu geäußert. Die sagten, die Gedanken von Manta und der Porsche Endurance Trophy Nürburgring sind bei den Betroffenen des Vorfalls am Nürburgring. Selber hat man dazu gesagt, da das Interesse groß gewesen ist, konnte man versichern, dass von Manta Racing kein Teammitglied betroffen sei und Verletzungen erlitten habe. Zudem erklärte das Team auch, dass der Startversicht des Grello Porsche von Manta EMA nicht im direkten Zusammenhang mit dem Unfall stand. Vielmehr seien die am Samstagmorgen noch nicht abgeschlossenen Ermittlungen der Behörden dafür entscheidend gewesen, dass man auch aus logistischen Gründen nicht am Rennen teilnehmen konnte. Dazu muss man wissen eben, dass die Box 26 ebenso wie die Box 27 von der Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft zur Tatortsicherung nach der vermuteten Explosion einer Druckflasche galt, wie das umliegende Fahrerlager in diesem Bereich eine Sichtschutz erstellt worden war. Das konnte man nämlich gut sehen, wenn man sich dort rumgetrieben hat, dass dort tatsächlich sehr viele Sichtschutzwände zu sehen waren, und auch die Polizei hat sich eben verstärkt als Präsenz und natürlich auch als Ermittlungsakte dort natürlich eingeschaltet, was ja auch vollkommen logisch und richtig ist. Aber dennoch gab es eine Kontroverse im Fahrerlager, nämlich darüber, ob das 6-Stunden-Rennen nach diesen tragischen Ereignissen überhaupt hätte stattfinden sollen. Die Veranstalter der VLN entschieden nämlich, sich aus rechtlichen Gründen dafür, das Rennen durchzuführen. Diesen Teams jedoch die Wahl, ob sie teilnehmen wollten oder nicht. Nur 8 Teams entschieden sich, nicht anzutreten. Daniel Scherz, nämlich der Team von W&S Motorsport, äußerte sich kritisch und betonte, dass es das schwierigste Rennen seiner Karriere war. Seine Gedanken waren nach dem Unfall weit weg vom Sport. Er hatte sich eine andere Entscheidung der Veranstalter gewünscht, insbesondere da nicht alle Teams teilnehmen konnten. Seine Gedanken seien bei den Verletzten, insbesondere beim Team Smirlis, das nach dem Unfall medizinisch versorgt werden musste. Team Smirlis stellte da klar, dass ihr technisches Equipment nicht am Unfall beteiligt war. Und das sagte man auch ganz klar gegenüber, auch in einer Instagram-Meldung, dass man dort sich den zahlreichen Nachrichten von den Fans bedankt hat und die Verletzten sich dann auch in medizinischer Versorgung befinden. Und mehres dazu hat man da nicht finden können, was ja auch vollkommen zu Recht ist, denn im Netz kursierten teilweise Gerüchte, dass man dort das technische Equipment von diesem Team gesichtet haben sollte oder dass dort dieses Equipment von diesem Team Smirlis eben in dieser Explosion beteiligt worden sei, aber das ist ja alles nicht bestätigt, das weiß man ja auch einfach nicht. Da muss man einfach ganz klar abwarten, was mit der was die Polizei dazu einfach sagt und wie dort natürlich auch die restlichen Untersuchungen dann im Verlaufe der nächsten Wochen und Monate sich dann auch dadurch ja feststellen sollten. Das kann man jetzt eben in dem Sinne nicht 100% sagen, was ja auch ganz klar und vollkommen normal ist. Was aber sicherlich jedem klar sein muss, und wenn man das nochmal hört mit Team Smirlis, mit Falschaussagen oder mit Falschbehauptungen, die dann im Internet kursieren, dass es einfach nicht geht und dass da jeder sich klar sein sollte, dass in so einer Situation, auch oftmals auf YouTube gesehen, dazu gewisse Sachen einfach sich nicht gehören und dass man sich einfach ein bisschen zurückhalten sollte. Klar, jedem ist irgendwie Social Media wichtig, jeder will irgendwie groß rauskommen und sich irgendwie wichtig führen, aber dennoch muss man einfach klar das Menschliche sehen und wenn dort einfach Menschen verletzt sind, teilweise waren Leute in Lebensgefahr, zum Glück ist das zu dem Zeitpunkt nicht mehr so. Und wie gesagt, da muss man einfach echt mehr Respekt dafür haben. Und das ist leider in dieser dann doch sehr schnelllebigen Social Media Zeit leider nicht mehr so. Das ist ein kleiner Einwand von mir. Jetzt kommen wir auch zum Sportlichen. Und da blicken wir zurück natürlich auf das Qualifying. Das ereignete sich unter anderem für Timo Glock nicht so. Und das war nämlich für eine Schrecksekunde eben bei Schnabel Engineering sorgte allerdings, muss man ganz klar sagen, eben, wie gesagt, Timo Glock, der bei der Qualifikation auf seiner letzten fliegenden Runde im Hatzenbach wegen eines Fahrfehlers eben nach hinten befördert worden ist. Sven Schnabel teilte nach diesem Unfall mit, dass man teilnehmen kann, alles kein Problem. Alex Lynn ließ den Falken Porsche mit seinem Teamkollegen Julian Andlauer auf die 6. Position an einem Stück das Auto von Glock ziemlich zerfleddert. Mit seinem Teamkollegen Nico Menzel ging es dort auf die 5. Gesamtposition. Mit einer halben Stunde Verspätung ging es ja in das übliche Training rein. Um 9 Uhr ging es los und die Bestzeit fuhr Lukas Auer im Landgraf Mercedes mit Auer, Aaron und Gunnar. Die Runde war richtig gut und jetzt schauen wir einmal, was im Rennen geht. Meine Gedanken sind aber bei den Verletzten und bei den Mitteilungen des Unfalls am Freitag, sagte er im Worldfeed. Das eben bei Lukas Auer fing damit seinen Markenkollegen Ayun Maini ab, der im HRT Mercedes in 7 Minuten 56, 743 lange an der Spitze war. Der AMG mit der 6 war das Rennen wegen eines Unfalls aber dennoch nicht aufnehmen, das dort dann im Qualifying folgte. Wie gesagt, dieser Startplatz blieb dann eben frei. Hören wir mal rein. Und das bei einem der Postsetter, Ralf Aaron, der sich in der Startaufstellung bei uns geäußert hat, war sichtlich stolz, aber man hat dennoch gemerkt, dass das Wochenende von diesem einen Thema eben bestimmt war, was, wie gesagt, vollkommen zu Recht ist. Die Frage darauf hin, wie stolz man sei und natürlich auch, wie das Wetter ist, denn das Wetter spielte, was ihr sicherlich wisst, zu dem Zeitpunkt hat man es noch nicht so gewusst, eine sehr große Rolle in diesem.
Well, I'm really proud of the lap. I think he did a good job. I think all three of us were really quick. The track feels nice to drive as well. Grip level is high, so I'm really looking forward to the race. You can definitely feel the humidity in the air. I looked at the radar, there is some clouds around. Let's see, I mean, if you're starting on pole, you always want a dry race, so you don't have any things that can happen, but this is Nordschleife, this is NLS, anything can happen, it's a 6-hour race. Whatever comes, we'll take it. I think whatever conditions come, we can do a good job, so yeah. I think they were having some last-minute discussions, but Schulz should take the start.
Ja, das eben Ralf Aaron hat ganz klar gesagt, ja, man möchte sich als Führender ein trockenes Rennen wünscht, ist doch wohl ganz klar. Das wird, glaube ich, jedem so gehen. Also da möchte man eigentlich wenig vom Wetter beeinflusst sein. Klar, wenn es jetzt den ganzen Tag geregnet hat und sich darauf eingestellt hat, dann ist das wieder was ganz anderes. Da möchte man eigentlich, dass es eben konstant bleibt. Und diese konstanten Bedingungen hätte man sich gewünscht, die sind aber dementsprechend nicht gekommen. Auch haben wir natürlich einen Blick auf die Cup 2 Kategorie Avia W&S Motorsport. Daniel Blickle, Tim Scherbert und David Jahn waren ja dort die Pole-Setter mit der 18.773. Wieder sehr stark und wieder auch sehr knapp, muss man sagen, geht es in der Cup 2 zu. Und da schauen wir natürlich drauf und haben auch da einen der Pole-Setter gefragt, nämlich David Jahn, der mit Tim Scherbert, Daniel Blickle eben dieses Pole-Setter-Auto mit Avia W&S Motorsport in das Rennen geführt hat. Da spielt das Thema Meisterschaft immer noch eine sehr, sehr große Rolle beim Team.
Ihr habt ja in der Meisterschaft ja nur 14 Punkte Rückstand. Wäre so ein Sieg heute nicht schlecht, ne?
Ja, auf jeden Fall. Gerade in den 1,5-fach Punkten wäre es wichtig. In den 6 Stunden können wir halt auch vielleicht wieder ein bisschen mehr rausholen auf die Vollpro-Autos, sag ich mal. Wir werden natürlich mit dem Daniel immer ein bisschen verlieren, ist ja auch okay. Also ist, glaube ich, eine gute Chance, aber natürlich muss man erstmal durchkommen, weil längeres Rennen, mehr Risiken.
So ein bisschen Regen liegt ja so in der Luft. Also die Wolken, wenn man jetzt mal wirklich schaut, lassen ja nichts Gutes vermuten. Was habt ihr so auf eurem Wetterradar stehen? Könnte es regnen oder nicht?
Ja, könnte, muss aber nicht. Du weißt selber, wie es ja ist. Mal kommt es, mal nicht. Also wir sind darauf vorbereitet und je nachdem, wie es dann runterkommt, wird es dann, glaube ich, taktisches Spiel, ob du dann stoppst oder vielleicht auch die Arschbacken zusammenbeißt und weiterfährst.
Ralf Aaron, der Pole-Setter, sagte mir, er wünscht sich keinen Regen als Führender. Sieht das bei euch genauso aus?
Ja, wünschen kann man sich viel, aber wie es dann kommt, so musst du es nehmen. Ich finde ein Trockenrennen auch immer schön, weil es ist schön clean. Aber natürlich kannst du auch in einem Regenrennen einfach mal Glück haben und ein bisschen nach vorne gespült werden, aber genauso kannst du auch Pech haben. Deswegen, durch reines Können kommst du in dem reinen Trockenen nach vorne.
Wer fährt von euch den Start?
Ich fahre den Start.
Dann viel Erfolg dabei.
Dankeschön. Dankeschön.
Ein cleanes Rennen, ja, das waren wir in diesem Regen, den wir jetzt thematisieren, ja dann doch sehr weit weg, denn klar, das Rennen begann im Trockenen, aber es hat sich irgendwie angedeutet, das habt ihr auch schon in Interviews so ein bisschen gehört, der Regen schwebte irgendwie über den Nürburgring, ganz klar, das hat sich irgendwie nicht wegdiskutieren lassen. Da wusste man irgendwie, wer an der Strecke war, da kommt jetzt irgendwas runter. Das hat man in den Wetterdaten auch ganz gut gesehen. Ja, es kommt Regen, aber dass dieser Regen so extrem passiert, wie es dort war, unglaublich. Also nach einer Runde lief ja alles noch ziemlich trocken, konnte man zu dem Zeitpunkt denken, nämlich auf dem Flugplatz ging es schon tatsächlich los mit den ersten Unfällen, die ja das Rennen so ein wenig überschattet haben, nämlich war es in dem Zeitpunkt, oder kann man wirklich sagen, das erste GT3-Fahrzeug, was den Neustart nicht mehr im Angriff nehmen konnte, nämlich das Auto mit der 35 von Walkenhorst Motorsport, Trogen, Mercedes, Muchard und Aust. Dieser war zu dem Zeitpunkt nämlich des Massencrash bereits schon ausgestiegen, nämlich eben, das hat man in den sehr diffusen Bildern der Onboard-Kameras gesehen. Doch auf YouTube von Mainly Motorsport hat man jetzt eben gesehen, Sami Matti Drogen, der am Steuersatz flog bei einsetzendem Regen eben mit einem klassischen Gegenlenker ab, mit Einlenken übersteuern, überkorrigieren, in die andere Richtung eben abgebogen, im 90-Grad-Winkel prallte er eben in die Streckenbegrenzung auf der linken Seite ein. Hinter ihm kam aber noch zu einer massigen Bremserei und zu einem Auffahrunfall zwischen einem Porsche Cayman und einem Auto aus der Cup 2 Kategorie. Der Cayman krachte dabei unsanft in den Aston Martin und bestätigte den Vantage weiter schwer. Alle Beteiligten, muss man aber sagen, unverletzt aus dem Auto ausgestiegen. Teamchef Niklas Königsbauer von Walkenhorst Motorsport sagt aber ganz klar am Ende, dass für unser Team ist es enttäuschend, dass der GT3 bereits in der Startrunde ausgeschieden ist. Zum Glück überstand Sami Matti diesen heftigen Unfall aber unverletzt. Ebenfalls involviert, aber unabhängig von Aston Martin, war der Car Collection Audi von Fontana, Koch, Spengler und Stengel, der direkt eben nach dieser Linkskurve von der Strecke abkam und das Ganze mit der Leitplanke touchierte. In langsamer Fahrt schleppte man sich aber zurück zu Start und Ziel, aber der Restart wurde dadurch dann auch wieder in Angriff genommen. Das konnte man wenige Minuten, und da kommen wir jetzt zu diesem Hauptthema dieses Rennens, nicht ganz klar sagen, nämlich 7 GT3-Fahrzeuge in einem Schlag eliminiert worden. Das gleichte einem Schrottplatz, musste man ganz klar sagen. Mit den Slicks Im Platzregen flogen eben die Top 7 ab und da waren unter anderem die beiden Falken Porsches mit dabei, der Herbert Porsche mit der 5 mit Kolbe und Stippler, der ProSport Aston Martin mit Dummerei Böckmann und Balkin, der Landgraf Mercedes mit der Pole Position versehen, Auer Aaron und Gounon und Dynamic Porsche mit der 54, Delena und Boost sowie auch der Juta Audi mit Selef und Vermenko, die das Rennen eben ja nach nicht mal zwei komplizierten Runden beenden mussten. Das Ganze eben mit Slicks, da hat man sich zumindest bei einem Fahrzeug gedacht, warum ging dieses Auto nicht rein? Nämlich da besser gesagt das Auto von Nico Menzel. Jemand, der doch, muss man sagen, ganz klar erfahren auf der Nordschleife ist, hätte man reinrufen müssen. Vor allen Dingen, weil man ja Kontakt hatte in der hohen Rheinschikane. Das Auto vorne mit der Frontstoßstange beschädigt worden. Diese hing eben runter und schliff auf dem Asphalt und da muss man ganz klar sagen, warum hat man dieses Auto nicht reingeholt? Alleine wegen dem Schaden hätte man sagen können, okay, wir tauschen das Teil aus oder tapen und ja, vielleicht, wenn man dort in den Regen richtig reingefahren, nämlich mit Slicks, klar, kann man jetzt alles sagen, das weiß man im Nachhinein natürlich immer besser. Man hat sicherlich auch nicht gedacht, allein schon auch wegen den Regenbildern, das muss ich auch ganz klar sagen, dass das so heftig ist und wird. Habe ich auch nicht gedacht, aber das zumindest kann man hinterfragen, warum man da nicht in die Box gegangen ist. Alleine wegen diesem Schaden hätte man ja deutlich Zeit verloren, egal ob trocken oder im Regen. Und das Thema Slick, Regenreifen, hätte sich dadurch ja auch ergeben können. Also da hätte man vielleicht ein bisschen abwarten können. Alleine schon wegen diesem Schaden hätte man ja eh reparieren müssen. Da wären ein Reifenwechsel zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich auch nicht die schlechteste gewesen. Das eben alles, ja, Kaffeesatzleserei, muss man ganz klar sagen im Nachhinein. Der Hatzenbach galt nach, ja, knapp einer Minute, wo das sich ja, oder innerhalb einer Minute, wie sich das Ganze ereignet hat, als ganz klaren Schrottplatz. Das Rennen konnte in dem Sinne überhaupt nicht aufgenommen werden. Zu dem Zeitpunkt muss man aber ganz klar sagen, dass ein Porsche Cup-Sieg nämlich möglich war. Einer, der sich aber ganz gut aus dieser Sache herausgehalten hat, war nämlich das Auto von Ovega, Schumacher und Haupt. Besser gesagt, Hubert Haupt, der Routinier, der das Ganze am Steuer begleitet hat, er sagte gegenüber Patrick Simon im Worldfeed, wir sind mit unserem Yokohama-Reifen bei Regen noch nicht ganz da. Deshalb habe ich das Tempo rausgenommen. Es ist dann immer nasser geworden. Mir war bewusst, dass die das vorne nicht überleben können mit ihrer Gangart. Und er sagte weiter, ich habe mich rausgehalten und bin rechtzeitig gewarnt worden. Ich bin mit 30 km/h angekommen. Die anderen dürften mit mindestens 100 drauf gehabt haben. Das Team hat mich klar gewarnt. Zweiter Gang 30, 30, 30. Das haben sie sehr gut gemacht, muss man sagen. Und das muss man ganz klar sagen. Die waren die großen Gewinner dieses Rennens. Sie waren die einzige konkurrenzfähige oder das einzige konkurrenzfähige Auto, was sich dort wirklich realistisch um den Gesamtsieg kämpfen konnte. Das eben ganz klar an der Seite HRT und die waren eben ja der Sieger aus diesem ganzen Schlamassel von NLS4. Damit, ja, hat man trotz dieser Restart-Phase, die den Mercedes ein wenig nach hinten geworfen hat, kann man ja nicht sagen, aber zumindest Zeit gekostet hat, konnte man das Rennen dennoch gewinnen, denn der Vorsprung am Ende dieses Rennens deutlich gegenüber den Cup 2 Porsches und damit fuhren Simon Ovega, David Schumacher und Hubert Haupt eben diesem Rennen nach 4 Stunden 7 Minuten entgegen, denn das Rennen wurde ja 2 Stunden unterbrochen und deshalb die Rennfahrzeit 4 Stunden 7 Minuten am Ende dieses Rennens. Das Rennen eben, wie gesagt, neu gestartet, deshalb die Fahrzeit dort dementsprechend korrigiert worden. Die grüne Hölle zu gewinnen ist immer ein tolles Ergebnis, auch wenn es unter anderen Umständen schöner wäre, aber trotzdem ein tolles Rennen, hat viel Spaß gemacht. Das sagte nämlich David Schumacher nach seinem zweiten Auflauf auf der Nordschleife in seinem GT3-Boliden und damit dann auch von zwei erstmal einen Sieg rausgemacht. Das muss man auch erstmal so nachmachen. Entscheidend für den Sieg war die Tatsache eben, dass man nicht in diesem Unfall verwickelt war, ganz klar. Und eben auch diese kritische Phase dieses Rennens eben ohne Blessuren überleben konnte. Und man muss ganz klar sagen, Elfmeter ganz klar verwandelt. Man hatte ja in dem Sinne klar die Oberhand gegenüber den Cup 2 Fahrzeugen. Hätte man da jetzt nicht ein technisches Problem gehabt. Dazu muss man sagen, klar, der Car Collection Audi hätte eine entscheidende Rolle spielen können, aber nach einer Stunde blieben sie stehen, als der Notausschalter auslöste. Das konnte man zwar beheben, aber der Zeitverlust war eben deutlich zu groß. Dahinter, muss man ganz klar sagen, beginnt aber der ungleiche Kampf zwischen den Amateuren besetzten GT3-Fahrzeugen und den mit Vollprofis ausgerüsteten Cup-Porsches. Der Kip Vitesse R8 und der Huber Porsche mischten sich unter die Cup-11er, so ging es in der Cup 2 diesmal um ein Gesamtpodium. Das Rennen war hier eine klare Angelegenheit, nämlich für Black Falcon mit Jans Tobias Müller und Gabriele Piana, der einen überlegenen Klassensieg einführte. Das Podium komplettierte der W&S Porsche mit Blickle, Scherbart und auch David Jan, die sich dort auf der dritten Gesamtposition und in der Cup 2 auf Platz 2 eben wiedergefunden haben. 1 Minute 18 der Abstand, das dann doch sehr deutlich auch in der Cup 2 Kategorie. Schauen wir noch weiter, Platz 4 ging dann an Car Cramer Racing mit Michele Di Martino, Christopher Brück auf der 5, dann das Equipe Vitesse Auto mit Michael Hemrich, Lorenzo Rocco und Arno Klaasen und auf 6 das Team H&L Spezialfedern mit Müller Motorsport, Alexander Brundle, Ben Bühnagel und Moritz Kranz auf der 6. Gesamtposition in der Cup 2 eben auf Platz 3 wiederzufinden. Ganz klar muss man aber sagen, ging das Rennen aber in der Cup 3 aus. Für die Meisterschaft sehr bedeutend ist der 5. Gesamtsieg, nämlich der Saison für den W&S Cayman mit 962, Bedanski, Oberheim und Dugar in der Klasse Cup 3. Zusammen mit einem 2. Klassenrang hat das Trio damit bereits 6 starke Ergebnisse für die Meisterschaft zusammen. Es gibt in dieser Saison nämlich 2 Streichresultate, die für dieses Meisterschaftsrennen natürlich noch entscheidend werden können. Die Entscheidung ist aber für Adrenalin Motorsport zumindest mit der 1 gefallen. Das Auto wieder erneut mit Problemen ausgeschieden nach 2 Stunden 2 Minuten im Rennen. Daniel Zils, Philipp Leis und Maureen Gott in der VT2 R plus 4 WD. Damit keine Chance mehr allein in der Klasse sowie auch dann im Gesamtklassement irgendwie noch angreifen zu können. Schauen wir noch in diesem Rennen auf die Klassen. Dort in der VT2 FWD, bevor wir auf die Heck- und Allradantriebklasse schauen, gewann das Team Mertens Motorsport mit Daniel Mertens, Joshua Hislop und Jeff Ricker vor dem Schwesterfahrzeug aus dem gleichen Hause mit Alex Schneider und mit Ashay Gupta. Auf Platz 3, bestimmt von Hyundai E30 Enz, Andy Prio, Ben Barker, Sebastian Prio und Alex Corner, die eben ihre Permit fahren, alle verbandelt mit Multimatic. Das kann in Zukunft noch sehr interessant werden, was das Thema Ford angeht. Dort Platz 3. Platz 1 in der VT2 R plus 4 WD ging an Jan Piet Oms, an Kurt Strope, Kaspars Vingels und Francesco Pugane, nämlich in der VT2 R plus 4 WD, BMW 330i und auf Platz 2 Team Hall mit der Japaner Truppe mit Hanto, Azuma und Obara mit einer sehr, sehr starken Leistung, muss man sagen. Also mit einem erstmal mit diesem Auto, der Toyota Supra, zwar konkurrenzfähig gegenüber dem BMW 330i, aber es gibt nicht so viele Daten. Aber dass man dort als quasi nicht Vertraute der Nordschleife sich auf Platz 2 fahren kann, ist schon sehr, sehr stark. Vor allen Dingen vor dem Mannheller Racing Team mit Markus Schiller, mit Yutaka Seki und Andreas Pischko, die dann doch mehr Erfahrung haben sollten im Vergleich zu diesem rein japanischen Team. Dennoch sehr, sehr stark, muss man ganz klar sagen, dort auf Platz 2 zu fahren. Platz 4 und damit the best of the rest, kann man wirklich sagen. Ja, den Motorsport mit Team Manhattan Wheels mit Sub7BTG, das ist ein Pseudonym, Julius Trommel, Hagey Farhan und Valentino Cantalano. Mit Platz 4 ist man eben geschmückt worden für die Meisterschaft, aber gibt es da zumindest für das Team Adrian Motorsport in dieser Saison mit in dieser Klasse nichts mehr zu holen. Platz 5 machen wir das Ganze noch komplett. MSC Adenau e.V. im ADAC. Beat Schmidt Senior, André Sommerberg, Sascha Korte und Christian Koch, die dort in der Klasse dort in der gesamt 5. Position aufgetreten sind. Dann machen wir die Cup-Klassen noch komplett und starten natürlich in der Cup 3, in der etwas niedrigeren, motorisierten und auch ausstattungsmäßig, kann man sagen, vom Modell her gelieferten Klasse, aber die ist weiterhin ja dennoch hart umkämpft. Das Team Avian Venus Motorsport, Joshua Bedanski, Moritz Oberheim und Lukas Dugar, die das Rennen gewonnen haben vor dem Auto von Matt Craven, Harley Hodgson und Björn Simon im SRS-Team Sorg-Rennsport-Fahrzeug vor dem zweiten Auto von SS-Team Sorg-Rennsport, Heiko Eichenberg, Fabio Grosso und Patrick Rütter, die Seriensieger eigentlich in dieser Klasse waren. Und das ist nämlich ziemlich entscheidend, nämlich aktuell, und da kommen wir auf die Gesamtwertung zu sprechen, Joshua Bedanski, Lukas Dugar und Moritz Oberheim nämlich vorne mit insgesamt 16 Punkten. Aktuell kein Ausfall, nur einmal tatsächlich Platz 2. Das war nämlich zum Start in dieser Saison und das eben mit im ersten Lauf kann man dann dadurch mit den restlichen Siegen, die man noch offen hätte, tatsächlich einen gesamtsiegreichen Platz einfahren und damit wäre man tatsächlich in der Wertung erstmal uneinholbar vorne. Denkt man zumindest, nämlich aktuell Joshua Hislop und Daniel Mertens, die sich auf der gesamt vierten Position, so wie das die Grafik und auch die Tabelle haben möchte. Eigentlich ist es ja ein geteilter zweiter Platz, wenn man das so sehen möchte, denn eigentlich können ja nur mehrere Fahrer in diesem Thema dann auch gewinnen. Und das ist nämlich entscheidend. Joshua Hislop und auch Daniel Mertens, die in ihrer Klasse VT2 FWD aktuell ja auch die Seriensieger sind, haben einen Ausfall und dann mit aktuell 14 Punkten das Rennen in Lauf 6 beenden können, waren dadurch jetzt auch in der Gesamtfolge dann auch jetzt mit 74 Punkten bestückt worden. Heißt also, wenn man die 14 Punkte streicht und 0 Punkte streicht, wäre man aktuell zumindest pari mit Bedanski, Dugar und Moritz Oberheim. Deshalb wird es entscheidend sein zwischen diesen Konstellationen, wie dort am Ende Lauf 7 und 8 laufen werden. Also da darf sich keiner eigentlich einen Ausfall erlauben. Genauso wie Steve Jahns und Tobias Müller. Dort aber der Punkteabstand mit 3 in Anführungszeichen schlechten Ergebnissen versehen. Deshalb wird das Ganze wahrscheinlich nichts mehr was das Thema Meisterschaft angeht. Dürfen aber schon tatsächlich nach diesem laufenden Meister küren, nämlich ist es AWR WNS Motorsport mit der Nummer 962. Somit haben sich das Team schon vorzeitig das Titelrennen in der Cup-3-Wertung schon gesichert. Joshua Bedanski, Moritz Oberheim und Lukas Dugar eben die neuen Meister in der Cup-3-Wertung. In der Cup-2 wird es dementsprechend ja da doch eigentlich noch spannender. Klar, Tobias Müller, Steve Jahns, Daniel Blicklitt, Tim Scherber, David Jahn. Das sind eigentlich die sich erstmal um den Meisterschaftstitel streitig machen werden. 116 zu 97,5 Punkte, also heißt dementsprechend, dass sich das Ganze auch in den nächsten 2 Rennen entscheiden kann. Klar, aber es kann auch schon beim nächsten Rennen eine Vorentscheidung passieren, wenn nämlich Scherbart, Jahn und Blickle vorzeitig ausscheiden könnten, dann könnten bei einem Sieg oder bei einem Podiumsplatzierung sogar schon Müller und Jahns auch dort die Meisterschaft sich vorzeitig sichern. Der Punkteabstand aktuell ja mit 18,5 Punkten, mit ja einem Rennsiegvorsprung, kann man wirklich so sagen, über die 4 Stunden Distanz. Dann machen wir noch einen Abstecher in die News und zwar, ja, abseits, wirklich mal sagen, des Geschehens der VLN, nämlich das Ganze beim Thema Nürburgring-Enduro Series, denn da geht's weiter schmutzig zu. Ralf-Gerhard Schlüter, der Geschäftsführer NES, mit einem offenen Brief auf die Darstellung der DMSB, wirft dem Verband falsche Tatsachendarstellung vor. Schlüter fordert den Verband nämlich darin auf, die aus seiner Sicht falschen Sachverhalte, Zitat, kurzfristig richtig zu stellen. Bei der Aufklärung der Hintergründe der kurzfristigen Absage von 88 Sportwarten, die letztendlich die Durchführung der Rennen unmöglich machte, beklagt nämlich Schlüter weiterhin zudem eine Mauer des Schweigens seitens der Helfergruppe, die für die Koordination der Sportwarte zuständig war. Letztendlich wirft Schlüter auch dem DMSB vor, in die Sache selbst zu untätig gewesen zu sein, dass sich der DMSB zu den Vorwürfen äußern wird. Die NES hat allerdings ein Konfliktfeld mit einem weiteren Akteur geschaffen, der dieser Rennserie weiterhin dann auch nicht weiterhelfen wird. Außerdem, als AVD involviert in diese Serie, ist man ja auch Trägerverband, dem DMSB, gleiches gilt natürlich auch für den ADAC. Im AVD hat der bisherige Generalsekretär Lutz Leif Linden, der ebenfalls bei der NES eine tragende Rolle spielt, erst kürzlich das Amt des Präsidenten übernommen, was ja wie gesagt nicht für die NES spricht. Auch wiederum widerspricht sich Schlüter zum zweiten Mal innerhalb von 2 Jahren einer hochoffiziellen Pressemitteilung nach seinem Rücktritt aus der NLS. Kurz nochmal darauf zu sprechen, der offiziell aus persönlichen Gründen erfolgte, widersprach er zusammen mit 3 weiteren zurückgetretenen Führungskräften der offiziellen Darstellung und nannte als wahren Grund das feindselige Verhältnis der VLN-Geschäftsführung untereinander, inklusive eben der Ausgrenzung einzelner Gesellschafter. Der distanzierte sich aber tatsächlich wieder ein Jahr später im September von dieser Darstellung und schwankte wieder auf tatsächlich die offizielle Linie der damaligen Pressemitteilung. Ob da viel dran ist und wann die nächste Ruderaktion seinerseits kommt, das wird mal abzuwarten sein. Aber die Sache NES erreicht jetzt nicht unbedingt viele in einer positiven Stimmung. Das kann man mal ganz klar so festhalten. Dann schauen wir noch zum Ende dieser Folge auf die IMSA World Tech Sports Car Championship. Porsche Penske Motorsport erzielt einen überraschenden Doppelsieg beim IMSA-Rennen in Road America. Mathieu Jaminet gewann knapp vor Felipe Nasr, nachdem der führende Acura von Ricky Taylor aufgrund eines späten Boxenstopp die Führung abgeben musste. Taylor kämpfte sich zwar stark nach dem Restart zurück bis auf die 3. Position, konnte den Sieg von Porsche jedoch nicht verhindern. Das Rennen war geprägt von vielen Zwischenfällen und Full Course Yellow Phasen. In der LMP2-Klasse siegte das United Autosport Team mit Ben Hanley und Ben Keating. In der GTD Pro Klasse gewann das Conquest-Fahrzeug mit Ferrari mit Dani Serra, während der Sieg in der GTD-Klasse an Turner Motorsport mit BMW ging. In der Meisterschaft der IMSA World Tech Sports Car Championship sieht es aktuell damit dann auch wie folgt aus. Porsche führt doppelt, wie auch in Road America. Dan Cameron und Felipe Nasr aktuell vorne mit 2386 Punkten, 100 Punkte vor Jaminet und Tandy. Bourdais und Van der Sande mit 2201 Punkt dahinter. Auf Platz 4 folgen dann Derani und Aitken mit 2144 Punkten, ne? Die damit jetzt also deutlich über 200 Punkte dahinter sind. Auch Louis de Letras und Jordan Taylor mit 2107 Punkten über 200 Punkte eben dahinter auf die Gesamtspitze in der GTP-Klasse. In der GTD Pro ereignet sich das ein bisschen anders. Lauren Heinrich aktuell vorne mit 2256 Punkten, 2180 Punkte. Ross Gunn, der damit ja noch in Schlagdistanz liegt, genauso wie beim Bernie Cole und Jack Horsworth, den ist so ein bisschen die Siegesserie abgerissen. 2083 Punkte in Road America, 248 Punkte geholt, aber das war immer noch in dem Sinne zu wenig, um entscheidend nach vorne aufholen zu können. Besser gesagt, man hat eher Punkte verloren, die man in den letzten Rennen ja dann doch noch in Watkins Glen aufgeholt gehabt hat. In der GTD-Klasse ist es aktuell vorne Philip Ellis und Russell Ward. Die mussten aber ihren Vorsprung ein wenig einbüßen, sind aber immer noch deutlich vorne mit 2396 Punkte zu 2128 Punkte im Vergleich zu Robbie Foley und Patrick Gallagher, die aktuell Platz 2 in dieser Klasse dort belegen für das Team von Turner Motorsport. Weiter geht es für die IMSA und dort wird es dann wieder ja entscheidender für die GTD und GTD Pro Klasse mit dem Michelin GT Challenge at Virginia International Raceway, das eben in 2 Wochen. Und eine News, die wir hier noch haben und damit beenden wir auch die Folge, ist das Thema, nämlich Jota, die ja ein offenes Geheimnis gehabt haben, muss man ganz klar sagen, mit Cadillac. Die setzen jetzt im nächsten Jahr als Cadillac-Werksteam mit dem Cadillac-Herzteam Jota-Banner eben dieses Fahrzeug ein. Das Ganze eben ab 2025 mit 2 Fahrzeugen. Und damit verlässt man das Porsche-Kundenlager und geht damit als Werksteam hervor. Was das Thema IMSA angeht, ist da bisher nichts bekannt. Da werden wir euch aber dann sicherlich in den kommenden Wochen auch hier wieder informieren. das war's in dieser Folge. Ja, auch keine einfache Folge, muss man sagen, mit den ganzen Vorfällen, die dort passiert sind. Ich hoffe, das geht dann in 2 Wochen ein bisschen besser. Machen eine Woche Pause und dann melden wir uns wieder hier im GT-Talk auf meinsportpodcast.de. Hoffe, ihr habt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal hier im GT-Talk.